Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PR-Journal-Podcasts im Juli. Ja, mein Name ist Marc Ernie. Gerrit Zienecke genießt gerade seinen Sommerurlaub. Und bei Sommer sind wir beim richtigen Stichwort. Allerdings muss man sagen, das Sommerloch, das lässt noch ordentlich auf sich warten. Denn wir haben beim PR-Journal-Podcast heute viele interessante Themen. Einmal geht es um den Purpose Readiness Index von Globe One. Dann spreche ich mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann über das Attentat auf Donald Trump und die Bedeutung, die einem Pressefoto seither zugeschrieben wird. Und außerdem geht es noch um eine Studie der Uni Leipzig zum Ansehen von Pressestellen. Worauf wir uns auch schon freuen können, ist unsere neue Rubrik Chancenkompass mit Mirjam Berle. Und dann hören wir auch noch in das Interview des Monats rein mit den beiden Co-CEOs von der neu gegründeten Agentur Börsen Deutschland. Zum Start geht's jetzt aber wie immer los mit den PR-News und die gibt's heute von Ariane Stahn. Da geht's wieder um die Personalien im Monat Juli.
PR-News. Fana International tauscht CEO aus. Roman Geiser, der langjährige Inhaber und Managing-Partner von Fana sowie die treibende Kraft der Internationalisierung zu Fana International und Team Fana, tritt überraschend ab. Als neue CEO folgt Melanie Faithful Kent, aktuell noch CEO von Hill & Knowlton Europe und Mitglied des globalen Leadership-Teams. Sie wird die Führung von Team Fana zum 1. September übernehmen. Rux verlässt Citroën und Jeep. Christopher Rux verlässt Rüsselsheim. Dort war er seit 2012 zunächst für Opel und später für Citroën Deutschland und Jeep tätig. Nun kündigte er an, den Konzern Stellantis zu verlassen, der mit den drei genannten und 11 weiteren Automarken der viertgrößte Automobilhersteller der Welt ist. Rux hat sich entschieden, außerhalb von Stellantis eine neue Herausforderung in der Automobilindustrie anzunehmen. Wort und Bild Verlagsgruppe hat neue Kommunikationschefin. Judith Pöverlein ist neue Leiterin der Unternehmenskommunikation des Wort und Bild Verlags in Bayerbrunn bei München. Sie folgt damit auf Julie von Wangenheim, die sich neuen Aufgaben in Berlin widmen wird. Die neue Kommunikationschefin ist seit über 3,5 Jahren für den Wort und Bild Verlag tätig, zunächst als PR-Managerin, dann als stellvertretende Leiterin. Eine Meldung aus der Agenturwelt. IKEA verpflichtet 3 neue Agenturen. IKEA will stärker von sich reden machen. Im Hinblick auf den bevorstehenden 50. Geburtstag im Jahr 2025 sowie die Themen Schlaf und Nachhaltigkeit, die in den Fokus gerückt werden sollen, hat sich das schwedische Möbelhaus in einem mehrstufigen Pitch 3 Agenturen für die unternehmensweite Kommunikation in Deutschland ausgewählt. Dabei handelt es sich um Ketchum, We Love PR und Ruth Pedersen Public Affairs. Und dann noch eine traurige Nachricht aus der deutschen PR-Welt. Günther F. Thiele verstarb im Alter von 90 Jahren. Günther F. Thiele, eine prägende Figur der deutschen PR-Branche, ist tot. Ende Juni verstarb Thiele nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren in Düsseldorf. Erst im Februar dieses Jahres wurden aus Anlass des 90. Geburtstags von Thiele, dessen Verdienste um die Professionalisierung der PR-Profession von Seiten der Verbände GPRA und DPRG hervorgehoben. Professor Bentele würdigt ihn im PR-Journal als Mäzen und Mentor der PR-Forschung an der Universität Leipzig.
Vielen Dank, Ariane Stahn. Und jetzt gibt's ein bisschen Eigenwerbung. Sommer, Sonne, Traumjob. Jetzt zugreifen. Unser exklusives Sommer-Jobbörsen-Paket für nur 1.090 Euro pro Stellenangebot. 3 Plattformen, 1 Preis. Mit dabei ist erstens das PR-Journal mit einer Verbreitung über unseren Weekly-Newsletter und unsere Jobbörse. Dann zweitens der PR-Journal-Newsletter, kuratierte Jobs. Und drittens die Com-Jobbörse. Exklusiv noch in diesem Monat habt ihr die Möglichkeit, euch diese Kombination zu sichern. Unsere Marketingfachfrau Vivian Pittruck freut sich wie immer auf zahlreiche Buchungen und berät euch gerne persönlich.
Top-Thema des Monats.
Und damit geht's wieder direkt ins Gespräch mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann. In den Themen des Monats sprechen wir heute über den Purpose Readiness Index von Globe One. Dann geht es um das Attentat auf Donald Trump und die Bedeutung, die einigen Pressefotos seither zugeschrieben wird. Und es geht um die Studie der Uni Leipzig, die hat das Ansehen von Pressestellen untersucht. Und damit steigen wir dann auch direkt in das Thema ein. Es geht um den Purpose Readiness Index von Globe One. Ja, und Thomas, bei unserem ersten Thema, da geht es ja ganz allgemein um die Frage, wie glaubwürdig Unternehmen ihren Unternehmenszweck, also ihre Bedeutung und ihren positiven Beitrag für die Gesellschaft kommunizieren. Und zu diesem Thema, da gab es eine Untersuchung und die habt ihr im PR-Journal genauer vorgestellt.
Ja, die Managementberatung Globe One untersucht seit einigen Jahren genau diese Fragen. Und dazu erstellt Globe One jährlich den sogenannten Purpose Readiness Index. Und der zeigt, um das jetzt hier mal schon mal vorwegzunehmen, dass nur etwa ein Zehntel der untersuchten Unternehmen es schafft, den Sinn und den Unternehmenszweck tatsächlich glaubwürdig zu kommunizieren.
Ja, wie wird das ganz genau denn eigentlich untersucht? Wie lässt sich diese Purpose-Glaubwürdigkeit ermitteln?
Globe One hat dafür die nach eigenen Angaben bisher umfangreichste Untersuchung aufgesetzt. Ich hatte Gelegenheit, mit Simon Aschermann über die Untersuchung zu sprechen. Aschermann ist Managing Partner bei Globe One und zum Umfang der Untersuchung sagte er:
Purpose im engeren Sinne definieren wir als das, wofür eine Organisation steht, warum sie existiert und wodurch sie vor allem dann auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt leistet. Und im Lichte dieser Definition sind für uns bei der Beurteilung der öffentlichen Wahrnehmung von Unternehmen fünf Aspekte ausschlaggebend. Der erste dreht sich um die Frage, wie nachhaltig wird das Unternehmen wahrgenommen? Also was ist sein positiver Beitrag? Und das hat in diesen Tagen eben ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Der zweite Aspekt ist die Frage, wie ehrlich wird das Unternehmen wahrgenommen? Und drittens, wie authentisch auch? Also ist das Unternehmen in der Lage, seine Zielgruppen auch glaubwürdig auf der emotionalen Ebene anzusprechen? Der vierte Aspekt dreht sich um die Frage, wie übermäßig profitorientiert das Unternehmen wahrgenommen wird. Also ob es in der Lage ist, seine Profite im Einklang mit der Umwelt und Allgemeinheit zu erwirtschaften oder ob es dies zulasten der Umwelt und Allgemeinheit tut. Und hier ist es wichtig festzustellen, dass für uns die Frage nicht Purpose oder Profite ist. Also wir stellen das nicht in Frage, dass Unternehmen profitabel sein müssen, aber eben die Frage, tun sie es im Einklang mit der Umwelt und Allgemeinheit, sodass sowohl das Unternehmen wie auch die Allgemeinheit oder die Umwelt davon profitieren können. Und der fünfte und letzte Aspekt dreht sich dann um die Frage, wie zukunftsfähig ist das Unternehmen? Wird es also als Teil des Problems wahrgenommen oder als Teil der Lösung?
Zu den Dimensionen der Untersuchung hat er dann noch ergänzt:
Wir erheben den Purpose Readiness Index bereits seit 2019, jetzt schon zum sechsten Mal. Und es handelt sich dabei um die inzwischen größte Vermessung der Purpose-Glaubwürdigkeit deutscher Unternehmen. Jetzt mit knapp 6.000 Studienteilnehmern aus der deutschen Öffentlichkeit, die wir zu rund 170 Unternehmen befragt haben. Und der Index deckt mittlerweile den kompletten DAX und MDAX ab.
Welche Ergebnisse hat denn dann der Purpose Readiness Index zutage gebracht? Wer sind die führenden Unternehmen und was machen die denn besonders gut?
Insgesamt 19 Spitzenreiter können laut der Studie die angesprochenen Themen wie Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit erfolgreich und reputationsfördernd gegenüber eben Mitarbeitenden, gegenüber den Verbrauchern, gegenüber der kritischen Öffentlichkeit vernünftig kommunizieren. Und namentlich, ich nenne jetzt hier mal die ersten drei, sind das Deutsche Rote Kreuz, die Drogeriemarktkette DM und Carl Zeiss Meditec. Hören wir dazu nochmal, was Simon Aschermann sagt.
An der Spitze des Rankings sehen wir rund 10% der Unternehmen mit einer besonders hohen Glaubwürdigkeit, darunter auch viele Technologieunternehmen. Und am unteren Ende des Rankings wiederum auch knapp 10% der Unternehmen, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht besonders gut abschneiden. Was heißt, dass für diese Unternehmen die Positionierung über einen Purpose in der Regel auch mit einer tiefgreifenden Transformation verbunden ist. Und zwischen diesen beiden Extremen haben wir dann rund 80% der Unternehmen, also ein sehr breites Mittelfeld, das in der Regel über eine sehr solide Ausgangsbasis verfügt, wo wir aber auch beobachten, dass die Unternehmen aus diesem Mittelfeld dieses Potenzial meist noch nicht voll für ihre Positionierung ausschöpfen. Und das ist tatsächlich eine vertane Chance, weil angesichts der vielen globalen Herausforderungen, die wir ja derzeit haben und die auch überall diskutiert werden, ein authentischer Purpose tatsächlich eine große Chance für Unternehmen ist, sich in der öffentlichen Wahrnehmung und auch gegenüber dem Kapitalmarkt positiv zu positionieren.
Gut, also das war jetzt ein Blick auf die aktuellen Ergebnisse. Im Detail ist das ja bei euch im PR-Journal alles nachzulesen. Und da gibt es dann auch den Link zu Globe One, wo es zu den Gesamtergebnissen geht. Aber was mich noch interessieren würde, ist, ob man eine Entwicklung erkennen kann, wenn man das jetzt vergleicht zum letzten aktuellen Purpose Readiness Index.
Ja, auch dazu hat Simon Aschermann sich geäußert und die Linie von der letzten bis zur aktuellen Untersuchung gezogen.
Ganz interessant im Vergleich zur Vorstudie, die wir in der zweiten Hälfte 2022 herausgegeben hatten, ist die Beobachtung, dass sich die damals insgesamt kritischere Haltung gegenüber Unternehmen doch leicht aufgehellt hat. Damals standen wir noch unter dem Eindruck von Corona, dem Krieg in der Ukraine, der 2022 begonnen hatte, und in dem Zusammenhang auch die Frage, wie verhalten sich deutsche Unternehmen gegenüber dem russischen Markt und insgesamt auch der Kontext der zunehmenden geopolitischen Spannungen. Und jetzt beobachten wir, dass die Öffentlichkeit Unternehmen tendenziell doch wieder stärker auch zutraut, die Probleme der Gegenwart und auch die Herausforderungen der Zukunft aktiver mit anzugehen. Und das gilt im verstärkten Maße vor allem auch für börsennotierte Unternehmen, die in unserer neuen Studie deutlich wieder am Boden gut machen, auch wieder stärker unter den topplatzierten Unternehmen vertreten sind. In der Studie von 2022 war das anders. Damals war unter den topplatzierten Unternehmen lediglich ein einziges börsengeführtes Unternehmen. Ansonsten waren die Topplätze hauptsächlich besetzt von Unternehmen, die entweder familiengeführt sind oder stiftungs- oder genossenschaftlich organisiert. Ganz getreu dem Motto, dass man in der Krise eher auf das Altbewährte setzt, das, was einem am nächsten steht und was auch am vertrauenerweckendsten ist.
Ja, vielen Dank, Thomas, an dich erstmal und natürlich auch an Simon Aschermann für diese Einblicke in das Thema glaubwürdige Kommunikation. Jetzt machen wir einen kleinen Cut und kommen zu einem ganz anderen Thema, und zwar das Attentat auf Donald Trump und die Bedeutung, die danach einigen Pressefotos seither zugeschrieben wird. Und das ist jetzt echt gar nicht so einfach vom Übergang her, denn von glaubwürdiger Kommunikation dann zur Person Donald Trump zu kommen und dem US-Wahlkampf im Gesamten fällt ja nicht ganz so einfach. Aber auch hier gibt es jetzt vor allem im Hinblick auf die überlieferten Bilder einiges anzumerken.
Ja, das ist richtig. Und da ist ja in den letzten Wochen einiges zusammengekommen. Also nur mal, um das nochmal ganz kurz zu rekapitulieren. Erst das TV-Duell Trump gegen Biden, dann das Attentat auf Donald Trump und zuletzt eben jetzt der Rückzug von Biden, der nun doch nicht mehr antritt bei den Wahlen. Und während dieser Ereignisse sind eine ganze Reihe von Bildern und Fotos entstanden, die wir uns näher angeschaut haben. Und mit wir meine ich vor allem auch unseren Autoren Jost Listemann. Und Jost Listemann beschäftigt sich seit Jahren bei uns im PR-Journal mit der Wirkung von Bildern, mit den Eindrücken und Folgen, die eben besonders einprägsame Fotos hinterlassen. Nicht umsonst heißt seine Kolumne Macht der Bilder.
Ja, und auch ansonsten scheint Jost Listemann ein richtiger Experte zu sein. Er ist unter anderem Inhaber einer Videoproduktionsfirma, er ist Berater für visuelle Kommunikation und er ist Dozent und Leiter der Ausbildung für visuelles Storytelling und Bewegtbild an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Was sagt er denn zu den Bildern?
Ja, zunächst hat er sich zum TV-Duell zwischen Trump und Biden geäußert und da schon den bevorstehenden Rückzug Bidens prognostiziert am Ende dann. Und Listemann schrieb, ich zitiere, die allgegenwärtige Macht der Bilder erzwingt den attraktiven Auftritt. Das ist nicht neu. Europas Museen sind voll mit Gemälden meist männlicher Herrscher in Bestform. Aber anders als Heinrich VIII. Oder Wilhelm II. Ist Joe Biden jetzt dem Endgegner aller Optimierung begegnet, dem Live-TV im Zeitalter der digitalen Plattformen. Biden hat auf der medialen Weltbühne erst die Kontrolle über seine Worte und dann über seine Botschaft verloren. Jetzt droht ihm vielleicht der Verlust seiner Macht, Zitat Ende. Und so kam es ja dann auch.
Ja, und dann nicht zu vergessen am 13. Juli der Attentatsversuch auf Donald Trump. Der hat ja auch nochmal alles so ein bisschen verändert. Auch dabei gibt es ja ganz, ganz viele Fotos und Bilder, die es natürlich in noch keinem Wahlkampf bislang so gab und die jetzt natürlich auch eine unglaubliche Wirkung und Wucht entfaltet haben.
Ja, viele Beobachter, wie zum Beispiel der internationale Kampagnen- und Strategieberater Julius von der Laar, sprachen ja im Nachhinein von einem ikonischen Moment. Also Trump mit Blut im Gesicht reckt seine Faust hoch, während er von seinen Leibwächtern von der Bühne geführt wird und ruft noch Fight, Fight, Fight ins Publikum. Und dieses Foto des amerikanischen AP-Fotografen Evan Wucci wurde ja dann als Sinnbild für die vermeintliche Stärke Trumps und gleichzeitig die Schwäche Bidens interpretiert. Im Kontext der Diskussionen um die unsicheren und altersschwach wirkenden Auftritte von Biden und dessen Amtsfähigkeit, dessen eingeschränkte Amtsfähigkeit vermeintlich, reißt Trump wenige Sekunden, nachdem er am Ohr getroffen wurde, die Faust hoch und demonstriert eben Stärke und Durchhaltevermögen. Und solche Bilder, ja, werden haften bleiben.
Und Just Listemann hatte sich dann mit diesem Foto in seiner neuen Kolumne bei euch auch noch einmal beschäftigt. Man kann schon fast sagen, aus kunsthistorischer Sicht.
Just Listemann beschreibt ausführlich, warum das Foto so stark wirkt. Er verweist auf die dreieckige Silhouette des Fotos mit einer Blickrichtung eben des Betrachters von unten auf die Szenerie, auf den Protagonisten. Und Listemann analysiert das Foto, schüre Gefühle von Bewunderung bis Verängstigung. Und gleichzeitig sei das Bild aber zweifellos authentisch, nicht toxisch inszeniert, sondern Abbild eben eines wahrhaften Momentes. Und Adrian Kreie schrieb dazu in der Süddeutschen Zeitung, ein kurzes Zitat noch, Trumps politische Instinkte und sein Gespür für Bilder sind Superkräfte. Zitat Ende. Soweit also jetzt einige Kommentierungen, die ja stellvertretend für die vielen Stimmen zu diesen Bildern stehen. Und ganz wichtig ist aber dabei, dass unser Kolumnist eben nicht vergisst, auch auf die große Gefahr zu verweisen, dass hinter diesem Schleier, dieser medialen Heroisierung Trumps eben nach wie vor die knallharte Agenda steht, die jetzt durch die Vorgänge schon fast verdeckt wurden. Die knallharte Agenda, die eben einen radikalen Umbau der Vereinigten Staaten anstrebt.
Ja, vielen Dank dafür und natürlich an dieser Stelle auch nochmal an euren Kolumnisten Just Listemann für den kleinen Ausflug in die visuelle Kommunikation. Die genannten Beiträge und Einschätzungen, die gibt's natürlich alle nochmal im PR-Journal nachzulesen. Und das Thema amerikanischer Wahlkampf wird uns ja auch noch in den kommenden Monaten bis zum November ordentlich weiter begleiten. Und damit geht's direkt weiter zum dritten Thema, wieder etwas ganz anderes. Es geht nämlich um eine Studie, die sich mit dem Ansehen von Kommunikationsabteilungen beschäftigt hat. Diese Studie der Universität Leipzig offenbart nämlich, dass Kommunikationsabteilungen in Unternehmen ein klareres Profil benötigen, Thomas.
Ja, eine, wie ich finde, sehr interessante Studie. Knapp 1150 Personen aus dem Top- und dem mittleren Management sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden von einem Forscherteam um Professor Ansgar Zerfers befragt, wie sie die Ziele, Aufgaben und Bedeutung ihrer Kommunikationsabteilung einschätzen. Und dabei herauskam, dass fast jede zweite Managerin und jeder zweite Manager bezweifelt, dass die Ressourcen und Budgets für die Kommunikationsabteilung im eigenen Unternehmen gerechtfertigt sind. Daher fordert eine Mehrheit aller Befragten, dass Kommunikationsabteilungen besser erklären müssen, was sie tun und wie sie Wert schaffen.
Aber sind das nicht auch so klassische Verteilungskämpfe in Unternehmen, um beispielsweise mehr Budget für die eigene Abteilung herauszuholen?
Klar, das kann sicher eine Rolle spielen, aber die Wertschätzung für die Kommunikation scheint eben laut dieser Studie grundsätzlich abzunehmen. Und als Beleg verweise ich jetzt mal auf drei Haupterkenntnisse, die Studie erbracht hat. Erstens, das Ansehen und die Leistungen der Kommunikationsabteilungen sind nur jeweils beim Top-Management gut. Im mittleren Management und bei den Mitarbeitenden sinken die Zustimmungswerte jedoch. Hier sind eben nur noch 60 bzw. 51% mit der Kommunikationsarbeit zufrieden. Zweitens, viele im Unternehmen sind nicht mit den Aufgaben und Zielen der Kommunikationsabteilungen vertraut. Von der Vielzahl strategisch relevanter Aufgaben wird am häufigsten das Reputations- und Markenmanagement genannt. Dennoch sehen eben nur 60% der Topmanagerinnen und Topmanager diese Aufgaben bei der Kommunikationsabteilung. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, drittens, nur jede bzw. jeder Zweite sieht die Kommunikationsabteilung als kompetent an. Eine hohe Kompetenz schreiben der Kommunikationsabteilung lediglich 57% der Personen im Top-Management, 54% im mittleren Management und 52% der Mitarbeitenden zu. Das könnte erklären, warum die Kommunikationsabteilung bei wichtigen Dingen oft nicht gefragt wird.
Okay, interessant. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse und natürlich vor allem auch vielen Dank für unser Gespräch. Und wie immer gibt es mehr Details auf der PR-Journal-Website. Dort ist dann auch der Link auf den vollständigen Studienbericht zu finden. Und damit geht's weiter mit unserer neuen Rubrik Chancenkompass. Nach dem Start von Mirjam Berle im Juni ist inzwischen die zweite Folge erschienen. Darin beschäftigt sich die erfahrene Kommunikatorin Mirjam Berle, die insbesondere Fach- und Führungskräfte berät, wenn es um die persönliche Weiterentwicklung und Transformation geht, mit dem Thema Scheitern als Chance. Mirjam, was erwartet uns denn in deiner neuen Kolumne?
Hast du beruflich schon mal so richtig auf die Nase bekommen? Also ich meine nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. So, dass es schmerzhaft war. So, dass es dir schwarz vor Augen oder schwindelig wurde. Ich schon. Es war nicht schön. Aber es war auch der Anfang von etwas Großartigem. Umstrukturierung, Restrukturierung, Neuausrichtung, Konsolidierung. Egal, wo du gerade hinschaust, in der Businesswelt ist einiges los. Und viele hören plötzlich, tut uns leid. Deine Position ist gestrichen. Wir müssen uns trennen. Der erste Gedanke, ich bin gescheitert. Das war's. Game over. Aber was, wenn genau dieser Moment, in dem du denkst, alles bricht zusammen, in Wirklichkeit deine Chance zum Durchbruch ist? Was, wenn es dir genau jetzt gelingt, diesen Stolperstein in einen Trittstein zu verwandeln, dieses Hindernis in Möglichkeiten umzudeuten. Klingt verrückt? Vielleicht ist es das auch. Aber es funktioniert. Ich habe es selbst erlebt und viele dabei begleitet, denen genau das gelungen ist. In meiner Kolumne diesen Monat teile ich Gedanken und praktische Tipps, wie auch du das schaffen kannst. Denn du weißt nie, wann du diese Fähigkeiten brauchst.
Vielen Dank an Mirjam Berle für diesen ersten Einblick ins Thema. Also, unter dem Titel »Wie Rückschläge uns weiterbringen« ist die zweite Folge des Chancenkompass im PR-Journal zu finden.
Auf ein Wort mit...
Ja, bereits im Januar 2024 wurde die Fusion von BCW und Hill & Knowlton innerhalb der WPP Group angekündigt. Anfang Juli 2024 war es dann soweit. Die neu gegründete Agentur Börsen ging mit Wirkung vom 1. Juli an den Start, auch in Deutschland. Offen war bis Ende Juni noch, wer Börsen in Deutschland führen wird. Diese Frage ist inzwischen beantwortet. Björn Christian Hasse und Susan Hölling wurden zu Co-CEOs von Börsen Deutschland ernannt. Beide führten zuvor auch seit dem 1. Juli 2020 BCW Deutschland als Doppelspitze. Das war für PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann Anlass genug, das Führungsduo zum Podcast-Interview des Monats Juli einzuladen. Beide hatten zugesagt. Hier gibt's schon mal einen ersten Ausschnitt aus dem Gespräch.
Für alle, denen Börsen und die Entstehungsgeschichte nicht so vertraut ist, hier ein wirklich kurzer historischer Abriss, der nur aus Schlagzeilen aus dem PR-Journal seit 2018 besteht. 28. Februar 2018, Zwangsheirat, WPP fusioniert Börsen Marsteller und Kohn und Wulff zu BCW. 23. Juli 2018, Börsen, Kohn und Wulff nun auch in Deutschland. 5. August 2020, Susan Hölling und Björn Christian Hasse werden Co-CEOs von BCW Deutschland. 25. Januar 2024, WPP Group fusioniert BCW und Hill & Knowlton zu Börsen. 13. Juni 2024, Börsen geht an den Start. 26. Juni 2024, Björn Christian Hasse und Susan Hölling zu Co-CEOs ernannt. 16. Juli 2024, deutsches Führungsteam vorgestellt, Börsen mit neuer Organisationsstruktur. Frau Hölling, Herr Hasse, im Zeitraffer waren das die vergangenen 6 Jahre für Ihre Agenturen, deren Geschicke Sie nun auch bei Börsen bestimmen. Wie haben Sie selbst das verarbeitet?
Wow, was für eine Zusammenfassung. Das ist ganz spannend, das nochmal zu sehen, diese letzten 6 Jahre. Es war eine total aufregende Zeit. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das sieht man auch an den Schlagzeilen, die Sie da gerade vorgetragen haben. Es ist richtig viel passiert. Und glaube, das, was Björn und mich ausmacht, ist, egal was da vor uns liegt, ist nach vorne zu schauen und zu gucken, was kann man daraus bauen, was kann man damit machen, wie kann man weitermachen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir nach jeder Schlagzeile tatsächlich getan haben oder mit jedem Thema, was da auf uns zugekommen ist. Und so haben wir das auch verarbeitet. Wir haben daran gearbeitet und es damit verarbeitet.
Kann ich kaum noch was ergänzen, außer vielleicht, wenn ich mir das so anhöre, dann merke ich auch gut, dass das Juli-Interview ist und wir anschließend in Sommerferien gehen können. Ich glaube, da ist schon einiges tatsächlich passiert. Und wie Susan sagt, es ist vollkommen klar, wir haben einiges tatsächlich in den letzten Jahren schon gestemmt, in 4 davon als Co-CEO. Und das, was jetzt vor uns liegt, das ist dann der nächste große Punkt, den wir jetzt zusammen angehen. Spannend. Also macht immer noch Spaß, hört sich immer noch gut an und toll, was sich da in den letzten Jahren schon ergeben hat.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, das war ja nicht alles easy und da waren ja vielleicht auch schlaflose Nächte dabei. Also wo waren denn mal so ganz, ganz kurz jetzt wirklich die neuralgischen Punkte, wo Sie dann vielleicht doch eher schlecht geschlafen haben?
Also, vielleicht fange ich mal an, wobei schlecht schlafen eher Björns Thema ist, um jetzt mal eine kleine private Anekdote mitzugeben. Aber es ist tatsächlich so, also natürlich sind Ankündigungen von Merger mit wahnsinniger Aufregung verbunden und auch mit Verunsicherung verbunden. Und ich denke, das sind auf jeden Fall Themen, die auch adressiert werden müssen. Und ich bin ja schon in dieser Organisation gewesen, als der erste Merger stattgefunden hat. Natürlich ist das genauso wie diesmal noch in einer bisschen anderen Position, tauchen ganz viele Fragezeichen auf. Ne? Wie sieht die Zukunft aus? Wie kann man das gestalten? Wer gestaltet? Etc. pp. Und ich kann nicht sagen, dass das nicht damit verbunden war, dass ich mir ganz viele Gedanken gemacht habe und dass das ganz viel in meinem Kopf getan hat und gleichzeitig ja auch in beiden Situationen als Führungskraft ganz viel in der Kommunikation mit meinen Mitarbeitenden bedeutet hat, die natürlich diese Verunsicherung gespürt haben und dort entsprechend aufgefangen werden wollten oder zumindest das Gefühl haben wollten, okay, da ist jemand, der hört mir zu, die kann zwar nicht alles beantworten, nichtsdestotrotz, sie ist da und wir gucken, wie es jetzt weitergeht. Und auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich unruhige Nächte hatte oder zumindest ganz viel gegrübelt habe vorm Einschlafen.
Sie nicht, Herr Hasse?
Jetzt bekomme ich das schon direkt reingedrückt von Susan. Herzlichen Dank dir. Nein, aber ich bin der extrem Frühaufsteher unter uns beiden. Insofern, das passt aber auch manchmal, bekomme ich dann die letzte E-Mail von Susan oder die letzte Nachricht um 22 Uhr oder um 23 Uhr. Ich schreibe ihr dann aber auch um 5 zurück, wenn ich die Frühstücksboxen für meine Jungs vorbereite. Nee, aber es stimmt. Ne? Wir sind Kommunikationsberatende. Wir machen das seit vielen, vielen Jahren. Und ja, das ist nicht Merger Nummer 1, den wir beide jeweils erleben. Aber sonst ist Transformation eine Beratungsleistung, ne? Und hier ging es und geht es um uns und wie machen wir Beteiligte statt Betroffene? Wie nehmen wir unsere Teams mit? Und die Königsdisziplin in all dieser Transformation ist dann natürlich, wie schaffen wir eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Sicherheit, ein Wir-Gefühl? Und das erfordert alles Kommunikation. Also als Kommunikationsberatende hier selbst am Hebel zu sitzen, super spannend, aber ja, so viele Excel-Tabellen und Kommunikationskaskaden und Org-Charts haben wir mit Sicherheit seit Jahren nicht gebastelt.
Soweit der kurze Auszug aus dem Interview des Monats Juli 2024, das ihr dann ab kommenden Montag, den 29. Juli, in voller Länge hören könnt. Und jetzt kümmern wir uns wieder um das Thema neue Jobs.
Karrieresprungbrett.
Sommerzeit ist auch Urlaubszeit und vielleicht hat der eine oder andere ja vielleicht auch Lust auf einen neuen Job. Jedenfalls gibt's jede Menge Infos auf jobs.pr-journal.de und da haben wir auch schon wieder ein paar Jobs herausgesucht. Hier eine kleine Auswahl aus dem großen Angebot der aktuellen Jobangebote. Die Frankfurter Agentur Checkpoint Corporate Communications hält Ausschau nach einem Wortakrobaten oder Meister der Medien. Wer Social Media Native ist und für den oder die Kommunikation mehr als Wort, Tweet oder Post ist, darf sich da angesprochen fühlen. Checkpoint sucht nämlich einen Kommunikationsexperten oder eine Kommunikationsexpertin, MWD. Dann, die Kommunikationsagentur Navos Public Dialogue Consultants ist darauf spezialisiert, Dinge zu erklären und Dialoge zu prägen. Für diese Aufgabe sucht die Agentur in Düsseldorf einen Trainee, MWD, für den Bereich Corporate Communications. Und dann hat auch noch die Techem Energy Services GmbH in Eschborn einen neuen Job zu bieten, und zwar in einem spannenden Arbeitsumfeld. Das Unternehmen sucht eine studentische Aushilfe Corporate Communications MWD. Sommer, Sonne, Traumjob. Jetzt zugreifen. Unser exklusives Sommer-Jobbörsenpaket für nur 1.090 Euro pro Stellenangebot. Drei Plattformen, ein Preis. Mit dabei ist erstens das PR-Journal mit einer Verbreitung über unseren Weekly Newsletter und unsere Jobbörse. Dann zweitens der PR-Journal-Newsletter, kuratierte Jobs, und drittens die Com-Jobbörse. Nur noch exklusiv diesen Monat habt ihr die Möglichkeit, euch diese Kombination zu sichern. Unsere Marketingfachfrau Vivian Pittruck freut sich wie immer auf zahlreiche Buchungen und berät euch gerne persönlich. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und im August, da gibt es keine PR-Journal-Podcast-Folge. Da machen wir auch ein bisschen Sommerpause. Bei uns geht's dann weiter am 26. September mit einer neuen Folge, dann auch wieder mit meinem Kollegen Gerrit Zienecke. Bis dahin, eine schöne Sommerzeit und bis zum 26. September. Tschüss!
Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de